Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Es wurden viele Gospellieder gesungen in der Fountain of Praise Kirche in Houston. Nach Gedenkfeiern in Minnesota, wo er starb, und North Carolina, wo er geboren wurde, ist George Floyd heute in der Stadt beerdigt worden, in der er aufgewachsen ist und in die er immer wieder zurückkehrte, weil seine Mutter dort lebte. Um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit begann die kirchliche Abschiedszeremonie für George Floyd. Eine Homecoming Celebration mit viel Gesang und Worten, die den Menschen und das Leben priesen, ohne die Augen zu schließen vor dem, was Floyds Nichte als Hassverbrechen anklagte. Wir berichten von der Beisetzung und sprechen mit Julia Wissert, der neuen Intendantin des Schauspiel Dortmund, über die Worte, die bei der Feier gefunden wurden und die Hoffnung auf einen Wandel. Einen weißen Redner gab es bei der Zeremonie. Er empfahl, jeder solle sich täglich aufs Neue fragen, was er gegen Rassismus tun könne, die Antwort aufschreiben, an den Spiegel heften und am Morgen prüfen, ob er sie umgesetzt habe. Wir berichten außerdem über eine Fotoausstellung der Afroamerikanerin Dianne Lawson in der Kunsthalle Basel und das Hörstück Lücke 2.0. Nuran David Karlis hat es aus seinem Theaterstück über den nationalsozialistischen Untergrund entwickelt.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In George Floyds altem Wohnviertel in Houston sind viele Wände mit seinem Porträt bemalt worden. Auf einem legt Herr Martin Luther King einen Arm um die Schulter. Dass er ein Märtyrer für den Wandel sei, das sprechen Afroamerikaner aus, die man in diesen Tagen nach ihren Ängsten und ihren Wünschen fragt. Jan Bösche hat in den USA die Feier zur Beisetzung von George Floyd verfolgt.
Hunderte Trauergäste nahmen Abschied in der Kirche Fountain of Praise in Houston mit Liedern, Gebeten und kämpferischen Reden. Vor etwas mehr als 2 Wochen war George Floyd gestorben, zu Boden gedrückt von Polizisten in Minneapolis. Er sagte, er könne nicht atmen, I can't breathe. I Can't Breathe ist zu einem Schlachtruf geworden für eine Bewegung gegen Polizeigewalt und Rassismus, nicht nur in den USA. Floyds Bruder Rodney erinnerte an ihre Kindheit im 3. Bezirk.
Third Ward, CUNY Homes, that's where we was born at, but we're gonna be remembered. Everybody gonna remember him around the world. He's gonna change the world.
Jetzt kenne die ganze Welt George, er werde die Welt verändern. Zehntausende versammelten sich in den vergangenen Tagen in Städten überall in den USA, um für Reformen zu demonstrieren. Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Amerikaner Polizeigewalt gegen Minderheiten als Problem sieht, das angegangen werden muss. Der Bürgerrechtler Al Sharpton hielt die Trauerrede. Er erinnerte an die rassistische Vergangenheit der USA, die Sklavenzeit.
And until America comes to terms with what it has done and what it did, we will not be able to heal because you are not recognizing the wound.
Solange Amerika nicht verarbeite, was es getan habe, könne es nicht heilen, weil es die Wunde nicht anerkenne. Sharpton sagte, es gehe nicht um einzelne Fälle von Polizeigewalt, besonders gegen afroamerikanische Männer. Es gehe um ein systemisches Problem. Solange das Gesetz nicht durchgesetzt werde und Polizisten wüssten, dass sie ins Gefängnis kommen könnten.
Until the law is upheld, and people know they will go to jail, they gonna keep doing it, cause they protected by wickedness in high places.
Solange würden sie weitermachen, weil sie von der Boshaftigkeit höherer Kreise beschützt werden. In den USA hat bereits eine Debatte darüber begonnen, wie Polizei reformiert werden muss. Manche fordern, dass die Städte ihre Polizeibehörden ganz abschaffen, andere wollen Geld umverteilen und mehr in Sozialarbeit investieren. Bei der Trauerfeier sagte der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, es gebe bereits Veränderungen als Reaktion auf den Tod von George Floyd.
People all over the world and elected officials on all levels are doing things that they otherwise might not have done.
Leute überall auf der Welt, Politiker auf den verschiedensten Ebenen tun bereits Dinge, die sie sonst nicht getan hätten. Für Houston versprach er bereits ein Reformpaket. Für die Polizei werden Würgegriffe verboten, sie werde zur Deeskalation verpflichtet. Polizisten müssten warnen, bevor sie schießen, und hätten eine Pflicht einzugreifen. Wie andere Bürgermeister auch ist Turner von zwei Seiten unter Druck. Bürgerrechtler fordern weitgehende Polizeireformen, während Polizeigewerkschaften den Status quo erhalten wollen und um die Sicherheit ihrer Mitglieder fürchten. Das Thema ist bereits im Wahlkampf angekommen. Donald Trump versteht sich als Präsident für Recht und Ordnung. Entsprechend war bei der Trauerfeier vereinzelt Kritik an ihm zu hören. Trumps demokratischer Herausforderer Joe Biden will dagegen Reformen voranbringen. Er hatte sich am Montag mit der Familie Floyds getroffen und wandte sich in einer Videobotschaft an die Trauernden.
Too many black children have had to ask for generations. Why? Why is daddy gone?
Für Generationen hätten zu viele schwarze Kinder fragen müssen, warum? Warum ist der Vater verschwunden? Bereits am Montag hatten Tausende in Houston am offenen Sarg von George Floyd Abschied genommen. Nach dem Gottesdienst begann eine Prozession durch die Stadt zum Friedhof, geleitet von der Polizei.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
4 Stunden lang kamen Familienangehörige, ehemalige Mitschüler und Sportsfreunde, Bewohner des Viertels Third Ward und Pastoren in der Fountain of Praise Kirche in Houston zusammen, um Abschied zu nehmen. Julia Wissert ist die neue Intendantin des Schauspiels Dortmund. Sie beschäftigt sich thematisch seit langem mit strukturellem Rassismus und hat eine Anti-Rassismus-Klausel für Werkverträge entwickelt. Die Trauerfeier in Houston hat sie sich im Livestream angeschaut. Wir haben direkt nach der Übertragung miteinander gesprochen. Ich selber habe den Stream in weiten Teilen mit einem Auge verfolgt, aber voll konzentriert der Tante des Gestorbenen zugehört. Sie hat sich bei allen Menschen bedankt, die in Amerika und in vielen anderen Ländern auf die Straße gehen und wollen, dass der Wert schwarzen Lebens nicht länger herabgesetzt oder schlimmer noch ausgelöscht wird. I have so many brothers and sisters today, sagte sie, und we are one. Kann man also sagen, die Trauerzeremonie war eine, die den Moment der Einigkeit beschwor?
Boah, da war so viel dabei. Ja, das ist immer bewegend, das zu hören, wenn Menschen wieder mal einen schwarzen Bruder, eine schwarze Schwester betrauern, die durch sinnlose Gewalt ums Leben gekommen sind. Das, was mich immer sehr bewegt, ist, wenn ich merke, was Sie auch eben als Wut beschrieben haben, hochkocht, es letzten Endes immer darum geht, in diesen Momenten klar zu bleiben und Liebe zu empfinden. Dass es darum geht, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammen widerständig sein müssen, dass wir zusammen visionieren müssen, wie wir als Gesellschaft leben wollen. Dass es nicht um Hass und Gewalt geht, sondern dass es auch in den Momenten der größten Wut immer um Liebe geht.
Joe Biden hat am Montag die Familie von George Floyd in Houston zu einem Gespräch getroffen. Er ist nicht in die Kirche gekommen, weil die Sicherheitsvorkehrungen gestört hätten. Ich glaube, niemand hat bei dieser Feier Berufspolitiker vermisst. Aber es ist doch auch eine Öffentlichkeit zusammengekommen. Die Kirche war trotz der Abstandsregelung wirklich voll. Haben Sie den Rednern angemerkt, dass sie auftreten im Bewusstsein, weltweit gesehen und gehört zu werden?
Die Beerdigung von George Floyd ist ja, wenn man guckt, das zweite Mal in der Geschichte der USA, wo ein schwarzer Körper von der Familie in den Medien sichtbar gemacht wird, um aufzuzeigen, gegen welche strukturellen Rassismen, gegen welche Widerstände, gegen welche Gewalt da gekämpft wird. Wenn wir uns erinnern an die Beerdigung von Emmett Till, wo die Familie gewählt hat, einen offenen Sarg fotografieren zu lassen, um zu zeigen, was ihrem 14-jährigen Sohn angetan wurde, ist natürlich immer die Frage, ist es richtig, das einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen? Und gleichzeitig würde ich sagen, ich glaube, das ist ein total schmaler Grat, wo ich doch sagen muss, dieser Moment der Sichtbarkeit macht das, worüber schon seit Jahrzehnten gesprochen wird, über strukturellen Rassismus, über die Ermordung von schwarzen Menschen und nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, auch in Europa, einfach sichtbar. Es bestätigt sie, es ist Zeuginenschaft, es ist einfach nicht mehr vom Tisch zu weisen, dass schwarze Menschen umgebracht werden. Seit Jahrhunderten.
Was für ein Amerika hat man in der Kirche in Houston gesehen?
Ich weiß nicht, ob die Kirche in Houston wirklich die Repräsentation eines Amerikas ist, sondern ich würde sagen, wir haben in der Kirche in Houston über die Gesänge, über die Videoeinspielungen, über die Videomontages gesehen, dass es Menschen in den USA gibt, die Widerstand gegen strukturellen, institutionalisierten Rassismus leisten, der Menschen umbringt. Ich weiß nicht, ob das eine homogene Meinung ist, weil sonst wäre George Floyd wahrscheinlich nicht tot. Aber wir haben gesehen, dass die Bewegung, das hat ja auch Reverend William gesagt, dass die Bewegung nicht mehr nur eine schwarze Bewegung ist, sondern es ist eine weiße Bewegung, es ist eine jüdische Bewegung, es ist eine queere Bewegung, es ist eine Latina-Bewegung. Und das hat sich, glaube ich, verändert.
Es gibt viele Wandmalereien in Houston, die Hoffnung ausdrücken. Floyd steht neben Martin Luther King und Malcolm X. Halten Sie es für möglich, dass tatsächlich ein Wandel eingeleitet wird, dass Amerika ein neues Kapitel aufschlägt?
Wandel muss eingeleitet werden. Wandel passiert nicht einfach, sondern Wandel bedeutet, dass wir alle und nicht nur in den USA Verantwortung dafür übernehmen, dass wir die Gesellschaft so verändern, wie wir sie haben wollen. Dass diese Ermordung von schwarzen Menschen nicht mehr passiert, dafür müssen wir alle Verantwortung tragen. Da müssen wir alle gucken, wie tragen wir zu diesem System bei. Wir müssen gemeinsam Strukturen verändern, Einstellungen verändern. Wir müssen uns überprüfen, wir müssen ins Gespräch miteinander kommen. Ich glaube, die Ermordung George Floyds ist ein weiterer Impuls in einer sehr, sehr, sehr langen Geschichte. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass dadurch, dass sich jetzt eine globale Widerstandsbewegung formiert hat, dass die Energie dieser Bewegung weitergeht als nur bis zur Beerdigung von George Floyd.
In Houston hat Amerika in einer langen Trauerfeier Abschied von George Floyd genommen. Julia Wissert hat uns geschildert, was die Zeremonie über den Zustand des Landes und nicht nur des Landes Amerika erzählt. Dafür vielen Dank.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Ausstellung der jungen afroamerikanischen Fotografin Diana Lawson war von der Kunsthalle Basel für den März geplant worden, doch die pandemiebedingten Beschränkungen durchkreuzten das Vorhaben, fürs Erste jedenfalls. Der gewaltsame Tod von George Floyd verstärkte die Dringlichkeit der Ausstellung, denn Diana Lawsons Bilder aus der schwarzen Alltagskultur lassen sich als entschiedenes Statement gegen Rassismus verstehen. Die Künstlerin konnte schon zur Vorbereitung ihrer Schau wegen der Reisebeschränkungen nicht anreisen. Derzeit halten sie familiäre Gründe zurück. Rudolf Schmitz hat über Diana Lawson und ihr Werk mit der amerikanischen Kunsthallendirektorin Elena Filipovic gesprochen.
The killing of George Floyd is on the one hand the latest in a long string.
George Floyds Tod ist nur der jüngste in einer Reihe von Todesfällen schwarzer Frauen und Männer, die durch die Polizei und das System, das sie eigentlich schützen sollte, verursacht wurden. Diana ist damit aufgewachsen, hat es gesehen und darunter gelitten. Und ihre Fotografien sind in gewisser Weise die Antwort. Sie gibt schwarzem Leben die Intelligenz, die Schönheit und den Glanz zurück, den es verdient.
Black life, the sense of the intelligence, the beauty, the resplendence that they deserve.
Die Bilder des schwarzen Alltags, die Diana Lawson präsentiert, sind hard stuff. Schönheit, Glanz, Intelligenz, zweifellos. Aber das alles umgeben von Armut, Verwahrlosung, Chaos, mühsam improvisierter Ordnung. Also keine sentimentale Verzuckerung der Lebensumstände, sondern eindringlicher Blick. Aber ein Blick voller Zärtlichkeit und mit großem Respekt. Auf provozierende, selbstbewusste Nacktheit, kraftvoll bizarre Posen. Zum Beispiel die schwangere Brasilianerin, die sich auf der Steintreppe ihrer Wohnung hingestreckt präsentiert. Lässig, aber auch hellwach und irgendwie argwöhnisch. Von ihrer majestätischen Ausstrahlung fasziniert, bemerkt man erst nach einiger Zeit den schwarzen Gegenstand, der die Fessel ihres linken Beins umschließt.
Everything about it is calculated to look.
Alles sieht so aus, als ginge es da um eine Referenz an eine lange historische Tradition. Man denkt an Manets Olympia. Und dann sieht man an ihrem Knöchel dieses Ding, diese Fußfessel. Sie steht also unter Hausarrest.
And you get closer to it, you realize it's an ankle monitor. So she is in fact under house arrest.
Manets Olympia ist keine zufällige Assoziation. Eines der wenigen Bilder der Kunstgeschichte, in dem eine Schwarze zur Hauptperson wurde. Vielleicht haben Lawsons Fotografien deshalb Gemäldeformat. um den blinden Fleck, der die Kunstgeschichte durchzieht, zu korrigieren. Mindestens 1 Meter breit öffnen sich da Türen in eine selten repräsentierte Welt. Fast schreckt man zurück, denn ob man dort willkommen wäre, ist fraglich. Die prekären Lebensumstände jedenfalls sind unübersehbar.
So much of Dina Lawson's work is sort of affirming the positivity.
Vieles in Dina Lawsons Werk betont das Positive im Leben der Schwarzen. Aber ganz sacht legt sie auch den Finger auf die Situation, in der diese Menschen leben. Trotz ihrer Würde und Anmut leben sie in prekären Verhältnissen, egal ob in Jamaika, Brasilien oder in den Vereinigten Staaten. Und das hat mit einem kaputten System zu tun, das sie zu Verlierern macht.
Or Brazil or the US are the result of a system that is broken and is failing them.
Dina Lawsons Empathie gilt zweifellos den Frauen. Ob da ein Trio in akrobatischer Formation auf einem Teppich liegend posiert oder eine junge Frau nackt und auf den Knien auf dem Bett ihres toten Partners balanciert, auf einer Tagesdecke mit überdimensionalen Tulpenblüten, sie werden uns als Göttinnen präsentiert. Das ist kein Kitsch, keine verblendete Idolatrie. Dina Lawson schlägt uns diesen Blick, dieses Gedankenspiel lediglich vor.
And so she wanted to treat this woman almost like a saint.
Sie behandelt diese Frau wie eine Heilige, wie eine Göttin, der Anbetung und Verehrung gebührt. Und das ist wunderbar, denn sie lebt in ärmlichen Verhältnissen. Schrank und Fußboden sind kaputt. Trotzdem könnte sie eine Heilige sein.
Und es ist die genau kalkulierte Mischung aus Intimität, inszenierter Künstlichkeit und schonungslosem Realismus, die diese Fotografien so spannend macht. Selbstverständlich geht es darum, eine bislang unterdrückte oder nicht beachtete Ikonografie schwarzen Alltags zu etablieren. Doch dazu muss Dina Lawson nicht explizit politisch werden, muss keine Demonstrationen oder Gewalttaten fotografieren. Denn jedes dieser Bilder ist eine Stellungnahme gegen Rassismus. Jedes ist zärtlich, empathisch, parteilich. Die Kunsthalle Basel bietet jetzt Gelegenheit, mit diesen Bildern zusammen zu sein und sie zu betrachten. Und sich in den Spiegelrändern, die diese Fotografien umgeben, zu reflektieren.
Centropy heißt die Ausstellung der amerikanischen Fotografin Dina Lawson. Ihre Bilder bleiben bis zum 11. Oktober in der Kunsthalle Basel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das britische Street-Art-Unikum Banksy hat einen Vorschlag für die in Bristol geschleifte Statue des Sklavenhalters Edward Colston gemacht. Auf Instagram schrieb Banksy: Wir ziehen ihn aus dem Wasser, setzen ihn wieder auf den Sockel, binden ihm Kabel um den Hals und geben einige lebensgroße Bronzestatuen von Demonstranten in Auftrag, die ihn herunterziehen. Am Sonntag hatten Antirassismusaktivisten das Standbild ins Hafenbecken von Bristol geworfen. Im 17. Jahrhundert hatte er im transatlantischen Sklavenhandel Millionen verdient. Für seine wohltätigen Spenden an die Stadt wurden mehrere Straßen und Gebäude nach ihm benannt. Auch in der Sparte der schönen klassischen Musik müssen sich Künstlerinnen und Künstler gegen Rassismus wappnen. Darüber hat der Sänger Thomas Stimmel, der selbst afroamerikanische Wurzeln hat, geforscht. Im Deutschlandfunk Kultur forderte er einen Diskurs auf Augenhöhe und sagte zu einer Statistik aus den USA, mit der er sich für seine Diplomarbeit über Apartheid im klassischen Gesang beschäftigt hat.
Die besagt, dass schwarze männliche Sänger, besonders Tenöre, eher für Lied und Oratorium ausgebildet wurden, bis vor ungefähr 15 Jahren, da gerade Tenöre, die ja oft die Liebhaber spielen, sehr nah mit den Spielpartnerinnen in Kontakt sind, dass die eher weniger engagiert werden, wenn die Spielpartnerin eine andere Hautfarbe hat. Also es hat sich da auch schon einiges geändert, aber ich sehe da, dass wir in der weiß gedachten Gesellschaft immer noch diese postkolonialen Strukturen erhalten.
Der Sänger Thomas Stimmel, Schüler von Thomas Quasthoff. Vier Schwestern, die Pointer Sisters. Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre waren sie mit ihrem Soul-Disco-Pop Hitparadenstürmerinnen. Nach June ist nun auch Bonnie Pointer gestorben. Sie wurde 69 Jahre alt. Barbara Laugwitz wird verlegerische Geschäftsführerin des DTV-Verlags. Stellvertretend für die Gesellschafter teilt der Hansa-Verleger Ländle mit, man freue sich mit ihr ab 1. August, eine Verlegerin mit sicherem Gespür für Bücher und beeindruckendem Engagement für Autorinnen und Autoren gewonnen zu haben, die zusammen mit Stefan Joss das Führungsteam von DTV komplettiere. Laugwitz war im März 2019 zum Ullstein Verlag gegangen, nachdem sie als Chefin des Rowohlt Verlags abberufen und durch Florian Ilies ersetzt worden war. Laugwitz selbst folgt nun auf Claudia Baumhöfer. Für das zweite Museum, das SAP-Gründer Hasso Plattner in Potsdam eröffnet, ist eine Direktorin gefunden. Die Kunsthistorikerin Paola Malafassi wird das Haus in dem legendären Restaurant Minsk leiten. Das teilte die Hasso-Plattner-Stiftung des Softwareunternehmers mit. Die 42-Jährige leitet die Berliner Filiale der Sammlerin Julia Stoschek, deren Abwanderungspläne aus der Hauptstadt für Schlagzeilen sorgten. In einer ersten Stellungnahme sagte Malafassi, im sanierten Haus Minsk solle künftig auch die Geschichte der DDR-Kunst und Kunstzensur verhandelt werden. Ihr Ziel sei, drängende Fragen der Gegenwart mit Kunst zu beantworten. Die Julia Stoschek-Kollektion in Berlin wird künftig der bisherige Kommunikationschef Robert Schulte leiten.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
An einem 9. Juni vor 16 Jahren verübte der sogenannte NSU einen Anschlag in Köln. Auf der belebten Kolbstraße zündeten die Terroristen eine Nagelbombe. 18 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. 7 Jahre lang wurde ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat ausgeschlossen. Erst nach der Enttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds kam man den wahren Tätern auf die Spur. 2014 brachte der Theaterregisseur Nuran David Kalis in seinem Stück Die Lücke auch Anwohner der Kolbstraße auf die Bühne. Gemeinsam mit Stavroula Panagiotaki hat Kalis die Inszenierung weiterentwickelt.
Also nach dem Urteil 2018 ist eigentlich ein Riesenkrater hinterlassen worden. Natürlich ist dort an dem Tag in München beim Gerichtsprozess sozusagen Recht gesprochen worden, aber die Opfer und die Leidtragenden unter dem NSU-Netzwerk haben keine Gerechtigkeit in ihren Augen erfahren. Das fing damit an, dass der Richter oder das Urteilsspruch, das über 3000 Seiten ging, nicht mit einer Silbe auf die Biografien und auf die Menschen eingegangen ist, die darunter extrem gelitten haben und auch einen Familienangehörigen verloren haben. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mit diesem Gerichtsurteil ein Deckel über all die offenen Fragen gelegt wurde. Was haben unsere Sicherheitsbehörden da für eine Rolle gespielt? Und das hat die Angehörigen, die Opfer auch in der Kolbstraße extrem verstört. Und so entwickelte sich bei mir der Gedanke, dass man eigentlich eine zweite Auflage von diesem Theaterstück machen müsste mit denen.
Also eigentlich war die Lücke 2.0 als Theaterinszenierung geplant, doch wegen Corona wurde daraus nichts. Und so legt das Schauspielhaus Köln jetzt anlässlich des Jahrestages des NSU-Anschlags ein Hörstück vor. Christoph Orem schildert seine Höreindrücke.
Die Lücke bezeichnet in diesem Hörstück zunächst ganz allgemein die kulturelle Distanz, die zwischen Menschen liegen kann.
Die Lücke, die zwischen uns und denen ist. In genau dieser Lücke formt sich der Rassismus. Aber diese Lücke existiert ja nicht nur bei rechten Randgruppen. Die existiert ja überall.
Wenn man dann von Integration spricht.
Wie schließt man dann die Lücke?
Was ist denn dann Integration?
Wie kann das funktionieren? Und muss man sie überhaupt schließen?
Es entstehen diese Parallelwelten. Aber eine Parallelwelt hält die andere Parallelwelt nicht aus.
Ich merke ja selber, wie ich durch die Kolbstraße gehe. Ich gucke ja wie im Zoo.
Eher Fragen als Antworten, die SchauspielerInnen reflektieren ihre eigene Position, machen sich ihre eigenen Rassismen klar. Es sind solche Passagen, die einen immer wieder auch selbst darauf stoßen, dass Rassismus eine Struktur ist, von der wir alle betroffen sind, von der sich niemand freimachen kann, die man stets mit sich verhandeln muss. Doch die Lücke 2.0 verbleibt keineswegs nur auf dieser Metaebene. Das Regie-Team verfolgt einen dokumentarischen Ansatz. Es kommen auch AnwohnerInnen der Kolbstraße zu Wort. In einem ungezwungenen Gespräch, das immer wieder in diese Collage hineinmontiert wird, erzählen sie von ihren Erinnerungen an den Tag des Anschlags. Aber sie verhandeln auch, und hier wird die Originalinszenierung weitergeschrieben, was die rechten Terroranschläge der letzten Zeit in ihnen ausgelöst haben, und berichten von der Frustration über die Begründung des NSU-Urteils, die Anfang Mai vorgelegt wurde. Die Frustration sitzt tief. Kutlu Yurtseven.
Leider, ganz ehrlich, Lücke 2.0 ist wichtig, und leider glaube ich auch, dass irgendwann Lücke 3.0 wichtig wird, auch wenn es nicht mit uns ist, und Lücke 4.0. Weil wenn an den Strukturen in diesem Land und an dem Denken in diesem Land nichts geändert wird, wird es immer wieder eine Lücke geben müssen, um das den Leuten ins Gesicht zu schreien. Und vielleicht ändert sich dann was durch Initiativen, durch solche Stücke, durch Lieder, was weiß ich. Aber irgendwas muss sich ändern. Punkt.
Stavroula Panayotaki und Nuran David Kalis machen anhand ihrer umfangreichen Stoffsammlung plausibel, woher diese Frustration kommt. Sie widmen sich ausführlich den großen Ungereimtheiten im NSU-Prozess. Warum sind unter absurden Bedingungen wichtige Akten geschreddert worden? Warum wurde eigentlich kein offizielles Protokoll des Prozesses angefertigt? Und wieso wird das Leid der Opfer im Urteil bei über 3000 Seiten nicht einmal erwähnt? Besonders verletzend für die AnwohnerInnen auch die Geschichte eines Mahnmals, das in der Kolbstraße errichtet werden sollte. Man muss wohl sagen, des gescheiterten Mahnmals. Der Platz, an dem es gut sichtbar errichtet werden sollte, ist inzwischen verkauft worden. Die neuen Besitzer möchten die Fläche lieber bebauen. Kein Platz für Erinnerung.
Mir stößt es wieder total sauer auf, dass Geld über die Gefühle, über die Leiden der Menschen gestellt wird.
Die Regie findet einen stimmigen Rhythmus für das Hörstück Die Lücke 2.0. Ohne großes Brimborium werden die unterschiedlichen Ebenen maximal von einem kleinen Musikeinspieler getrennt ineinander gemischt. Inhaltlich kann man den verschiedenen Ebenen gut folgen, eben auch, weil das Hörstück so nüchtern inszeniert ist. Schade ist es allerdings, dass gerade gegen Ende, im dritten Teil, nicht mehr ganz so sorgfältig komponiert wurde. Die ExpertInnen, wie etwa Annette Rammelsberger, die den NSU-Prozess als Journalistin mitdokumentiert hat, oder die Thüringer Linken-Abgeordnete Katharina König-Preuß, werden nicht mehr geschickt in die Collage einmontiert, sondern tauchen ohne Unterbrechung aneinandergereiht auf. Schade ist auch, dass die Aufnahmen in diesem letzten Teil nach schlechtem Mikrofon und schlechter Internetverbindung klingen. Aber letztlich besticht der Inhalt trotzdem. Etwa wenn Annette Rammelsberger die Zeugenaussage eines Opfers des Attentats auf der Kolbstraße referiert.
Ja, ich bin 6 Wochen im Koma gelegen. Ja, ich habe die Narben, die die Bombe des NSU bei mir angerichtet hat. Ja, ich spüre die. Und meine Ohren und Trommelfelle sind zerrissen und ich habe weitergelebt. Und ich sage euch, so einfach lasse ich mich nicht aus Deutschland vertreiben.
Die Lücke 2.0 ist insgesamt ein wichtiger Beitrag dazu, den Themenkomplex um das Nagelbombenattentat in der Kolbstraße in Erinnerung zu behalten und sich klarzumachen, dass erst in den USA vom Smartphone gefilmt ein Schwarzer sterben musste, bevor in Deutschland Zehntausende auf die Straße gehen, um sich gegen Rassismus zu engagieren. Rassismus, der in Deutschland schon Jahre zuvor Terrorismus erzeugt hat.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit 1 Milliarde Euro will die Bundesregierung der angeschlagenen Kulturlandschaft in Deutschland helfen, die in den letzten Wochen entstandenen Defizite auszugleichen und etwas aufzubauen. 450 Millionen sollen aus dem Maßnahmepaket an nicht öffentlich geförderte Institutionen gehen. Zu denen zählen auch die Kinos. Sie dürfen ab Juli wieder Programm machen, bis auf Weiteres wegen der Hygieneauflagen, aber nur eingeschränkt Plätze anbieten. Weil auch die Filmproduktion Mühe hat, ihre Arbeitsmöglichkeiten wiederzufinden, schätzt die Branche jede öffentliche Unterstützung. Heute traf sich der Bundespräsident, der von sich sagt, er sei ein notorisch alter Kinogänger, zum Austausch mit Regisseur Andreas Dresen und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Kino. Alexander Soyer berichtet.
Kino ist ein schöner Ort. Ich meine, das gänzlich andere ist ja, man entscheidet sich für ein Gemeinschaftserlebnis sehr bewusst.
Über eine Stunde dauerte das Gespräch im Foyer des Berliner Kino International. Die Lage der Kinobranche, darum ging es. Und um die zentralen Fragen, welchen Schwierigkeiten sehen sich Filmemacher wie Andreas Dresen gegenüber, die sich Sorgen machen, dass das Risiko für eine Wiederaufnahme von Dreharbeiten und Produktionen auch im Herbst noch zu groß und im wahrsten Sinne nicht versicherbar sein könnte. Und wie ist die Situation für Kinobetreiber wie Christian Breuer? Während sich die Kinos zwar auf die Wiedereröffnung vorbereiten, aber unter den gegebenen Voraussetzungen auf längere Sicht alles andere als volle Häuser haben werden. Frank-Walter Steinmeier.
Also ich habe die Gesprächspartner heute Morgen sehr realistisch erlebt. Sie haben auch
völlig realistisch und ohne die Dinge irgendwie schön zu reden, über die wirtschaftliche Lage der Kinos gesprochen.
Steinmeier, Dresen und Breuer sprachen bei diesem Treffen über die Details der Lage, über die Stimmung von Kinobetreibern und Filmemachern. Aber nicht zuletzt ging es auch um ein Statement des Bundespräsidenten.
Wir haben in den letzten mehr als 10 Wochen vielleicht nicht auf Filme verzichten müssen, aber aufs Kino. Und vielleicht ist doch vielen im Lande klar geworden, dass die heimatliche Couch das Kino nicht ersetzen kann. Vielleicht ist auch deutlich geworden, mehr als je, Kino ist Kultur. Wir brauchen Kultur, weil Kultur uns den Blick in eine Welt ermöglicht, die wir allein durch Informationen auch nicht vollständig erschließen. Kino ist eben auch Emotion, schafft Vielfalt und Empathie. Alles das ist unverzichtbar. Auch für eine lebendige Demokratie.
Klare Ergebnisse, deutliche Zielsetzungen, politische Absprachen und eindeutige Regeln, das war von diesem freundschaftlichen Treffen nicht zu erwarten. Und das war sowohl Andreas Dresen als auch Christian Breuer klar.
Ich finde es eine schöne Anerkennung und ein Signal in die Branche hinein, dass was es sehen kann. Wenn sich der Staatsoberhaupt für was einsetzt, glaube ich, ist das schon ein Signal vielleicht auch wenn er nicht der aktive Politiker ist. Ich glaube aber zwar die Sprache, die Sorge des Erhalts, die Sorge der Erhalt der Kulturorte, das treibt uns schon um. Also ich weiß jetzt auch, das zahlt mir keine Miete.
Eine klare Haltung, auch ein Bekenntnis zur Kultur vom Bundespräsidenten, ist aber zumindest schon mal ein Anfang. Zwar nicht mehr, aber eben auch nicht weniger als ein Signal. Frank-Walter Steinmeier.
Wir brauchen Kultur, aber Kultur braucht auch uns. Denn die Kulturbranche ist insgesamt existenziell betroffen. Und deshalb brauchen sie Unterstützung. Unterstützung natürlich am liebsten durch Zuschauerinnen und Zuschauer, aber solange das nicht der Fall ist, auch durch die Politik.
Der Bundespräsident traf sich heute im Berliner Kino International mit Andreas Dresen und Christian Breuer, dem Chef der Kinogilde.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Haftbefehl brachte den deutschen Straßenrap ins Feuilleton, resümiert Antonia Baum in der Wochenzeitung Die Zeit. Und damit das so bleibt, bespricht sie das neue Album des Frankfurter Rappers, nicht ohne vorher ihren Lesern ein wenig Nachhilfe bezüglich Haftbefehl zu geben. Er kombinierte Deutsch mit türkischen, kurdischen, arabischen, französischen, englischen Ausdrücken, er ließ Präpositionen und Artikel weg, er verwendete englische Satzkonstruktionen und übertrug sie ins Deutsche. Soweit gecheckt, Zeitleser? Wenn nicht, dann zieh dir das hier über den Babbo rein. Er gebrauchte Vokabeln, die sonst nur Leute kennen, die im Drogenmilieu arbeiten. Bianco Bolon, weiße Steine, also Crack, so Antonia Baum. Aber nach diesem Volkshochschulkurs im Straßenrap zeigt sich die Rezensentin vom neuen Album ganz angetan. Es sei der brutale Sound dieses Albums, der ständig klingt, als ginge irgendwas kaputt, sind die Lyrics, die den gleichen Eindruck erzeugen, inhaltlich wie auf der Vortragsebene, Kiefer werden zerstört, Haftbefehl rappt teilweise nicht auf den Takt, er brüllt und schreit. Eine so anarchische Antithese zu dem, was deutschen Rap gegenwärtig sonst bestimmt, dass man als Hörerin gewissermaßen aufatmet. Wir atmen mit und blättern rüber in die Neue Zürcher Zeitung, wo sich Adrian Schräder den kanadischen Rapper Drake vorknüpft. Beim genaueren Hinhören entpuppt sich seine Musik als ein steter Versuch, seine Komplexe zu bewältigen. Dazu zählen etwa die Anfänge als Teenie-TV-Idol und seine eher unspektakuläre Provenienz. Aber am meisten, so der Rezensent, leide der weltweit erfolgreiche Rapper darunter, dass er als Sohn einer jüdischen Kanadierin kaum als Afroamerikaner wahrgenommen wird. Was Adrian Schräder zu folgendem Schluss kommen lässt, die bittere Ironie seines Schicksals, einerseits sorgt seine helle Hautfarbe dafür, dass er sich als Rapper von der schwarzen Gemeinschaft nicht zu 100% akzeptiert fühlt. Andererseits ist sie Teil seines Erfolgs, weltweit identifizieren sich die weißen Fans mit ihm. Aber warum sollten die weißen Fans den Musiker wegen seiner vergleichsweise hellen Haut mögen, wollen wir an dieser Stelle zu bedenken geben. Es ist alles nicht so einfach mit den Hautfarben und vielleicht sollten wir gerade deshalb darauf achten, was wir schreiben oder sagen. Darauf weist auch Lynn Hirse in ihrer Kolumne Chinatown in der Taz hin. Ich habe es später verstanden, dass ich immer so weiß bin, wie man mich gerade braucht. Das Spektrum reicht von, wir sind doch alle gleich, über deine Haut ist gar nicht so gelb, bis hin zu gut, dass du gemischt bist. Für Deutsche mit asiatischen Wurzeln zieht sie folgendes Fazit. Eine Vorzeigeminderheit musste viel aushalten, betäubt von Opium seit 1839, beworfen mit Molotow-Cocktails 1992, überschüttet mit Desinfektionsmitteln 2020. Den letzten Punkt erklärt Melanie Mühl in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung noch einmal genauer. Auch wenn der anti-asiatische Rassismus meistens erst dann Schlagzeilen produziert, sobald es zu Handgreiflichkeiten kommt, wie in München. Dort besprühte ein Mann seine asiatischstämmige Nachbarin mit Desinfektionsspray und drohte ihr, den Kopf abzuschneiden. Oder in Berlin, wo eine Koreanerin und ihr Freund auf einem Bahnsteig beleidigt und geschlagen wurden. Sie erstatteten Anzeige, ein für Koreaner mutiger Schritt. Seinen Landsleuten seien solche Vorfälle eher peinlich, sagte der koreanische Botschafter in Berlin. Die Süddeutsche Zeitung gratuliert dem ehemaligen Zeit-Chefredakteur und Herausgeber Theo Sommer zum 90. Geburtstag. Und der Jubilar erklärt Willi Winkler: Der Satz, dass die Zeit vergeht, ist Unsinn. Die Zeit bleibt. Wir vergehen. Und während man über diesen Satz noch nachdenkt, benennt Sommer die drei Dinge, die ihm das Leben lebenswert machen: Erinnerung, Vernunft und Fantasie.
Gregor Sander hat diese Worte, dieses Zitat und andere in den Feuilletons vom Mittwoch gefunden. Mit Musik der Kanadierin Basche Bulat klingt Fazit aus. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.